Heute geht es um Rätsel. Aber eigentlich geht es gar nicht um Rätsel. Also ich habe auch noch nicht mal eins mitgebracht. Normalerweise hätte ich jetzt gerne anfangen mit so einem Rätsel wie Anne ist heute so alt wie Dorothee vor 18 Jahren war, als Anne halb so alt war wie Dorothee jetzt ist oder so. Gibt ja diese mathematischen Rätsel, wo einem dann irgendwann der Knoten im Kopf kommt, wenn man das ausrechnen will. Ich habe neulich eine Mail bekommen von einem gestandenen Diplomphysiker, der mir so eine Mail geschickt hat und ich habe ihm meine Antwort geschrieben, wie ich mir so gedacht habe und er hat gesagt, er ist sich auch nicht so ganz sicher. Also wenn Leute, die wirklich sowas lange Zeit studiert haben, wie man rechnet, da sich da auch nicht so sicher sind, wie man sowas ausrechnen kann, wie soll das so ein normaler Mensch machen? Es gibt diese Rätsel nach dem Stil, was macht, was hängt an der Wand, macht die Tage, wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt. Das sind dann so Sachen für die Kleinkinder. Und das Thema, die Rätsel oder das Rätsel, ist eigentlich gar nicht, also das, die Formulierung ist gar nicht so gut für das, um was es heute geht. Es geht eigentlich um die Gleichnisse Jesus. Es geht um das, was Jesus verkündigt hat und da, wo er Dinge verkündigt hat, die man nicht von vornherein sofort versteht, weil es jetzt nichts war nach dem Stil, du musst immer brav sein zu deinen Eltern, dann ist alles gut, oder wenn du an Gott glaubst, dann wirst du nie mehr die Ehe brechen oder irgendwie solche Geschichten, weil es auch ja gar nicht stimmt, sondern es sind Geschichten, die Jesus erzählt hat, die als Beispiel dienen sollen, zum einen, wie wir uns verhalten sollen, oder vielleicht einfach als Sinnbild für das, was er erklären möchte, aber was man in einfachen Worten erklären kann. Und ich habe mal ein paar Gleichnisse mitgebracht. Wir lesen heute relativ viel aus der Bibel. Das hat den einen Grund, dass ich dann weniger reden muss. Und das hat den anderen Grund, dass neulich jemand zu mir gesagt hat, eine Kollegin von mir, die katholisch ist und die regelmäßig in den katholischen Gottesdienst geht und ab und zu mal in den evangelischen Gottesdienst geht und sagt, irgendwie hat sie den Eindruck, da wird gar nicht so viel von der Bibel gesprochen. Sie hat sich gewundert, dass ich als Evangelischer mich in der Bibel auskenne. Das sei ja überhaupt nicht üblich. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist es eine gute Idee, wenn wir in einem Gottesdienst mal ein bisschen in der Bibel lesen. Die erste Stelle, die eingeblendet wird, ist im 13. Kapitel von Matthäus Evangelium. Das sind zwei kurze Gleichnisse, die Jesus erzählt. Das eine ist das Gleichnis über das Senfkorn und das andere ist das Gleichnis vom Sauerteig. Ich lese es mal vor. Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. Wenn Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet, geht es ähnlich zu wie bei einem Senfkorn, das jemand auf seinem Acker gesät hat. Es gibt keinen kleineren Samen, aber was daraus wächst, wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es wird ein richtiger Baum, sodass die Vögel kommen und in seinen Zweigen ihre Nester bauen. Habt ihr schon mal so Senfkorn gesehen? Wahrscheinlich im Essiggurkenglas vor allem. In diese ganz kleinen Pflanzen, die da drin sind. Und ein Senfbaum, weiß ich nicht, ob jemand schon mal gesehen hat, ich habe gleich noch ein Bild dazu. Ich lese erst noch das andere Gleichnis. Noch ein Gleichnis erzählt er ihnen, wenn Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet, ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau mengte eine Handvoll davon unter eine riesige Menge Mehl und er machte den ganzen Teig sauer. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit Sauerteig gearbeitet hat. Die meisten Leute kaufen das Brot ja wahrscheinlich doch beim Bäcker. Aber ich habe das mal ausprobiert. Ich habe mal Mehl und Wasser zusammen und habe das mal im Keller stehen lassen, sodass es meiner Empfindung nach dann schon ziemlich sauer gerochen hat. Und habe versucht, da einen Teig draus zu machen. Das ist mir nicht so ganz gelungen. Aber ich kenne Leute, die wirklich selber Brot backen. Und die erzählen mir, dass sie eben jedes Mal, wenn sie Brot backen, so ein Stück vom Sauerteig, so ganz wenig, eine Handvoll wegtun und die dann wieder mit Mehl ansetzen und dadurch dann wieder mehr Sauerteig wird. Es ist also wirklich so, dass so ein ganz kleiner Teil dann eine ganz große Menge Mehl sauer machen kann, sodass diese große Menge dann geeignet ist, um Brot zu backen. Und die Gleichnisse sind eigentlich nicht so schwer zu verstehen. Jesus sagt da ganz konkret, also, wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet, dann ist es so, wie mit einem Senfkorn, das ist ganz klein. Und wenn man das dann in den Acker setzt und wenn man das gut pflegt, dann wächst daraus ein riesig großer Baum. Ist relativ einfach verständlich. Geht es darum, das Reich Gottes, wie Jesus das nennt, oder wenn Gott sein Königreich oder seine Herrschaft aufrichtet, es gibt da verschiedene Bezeichnungen in der Bibel, Reich Gottes, König, Herrschaft Gottes, Reich der Himmel, ist alles einigermaßen synonym zu verwenden. Wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet, dann ist es am Anfang sehr klein, aber es kann dann sehr groß werden. Eigentlich relativ einfach zu verstehen. Mit dem Sauerteig auch, das ist eine ganz kleine Menge. Und diese ganz kleine Menge Sauerteig, die kann ganz viel Mehl sauer machen. Es geht immer darum, dass was Kleines dann sehr, sehr groß werden kann und große Auswirkungen haben kann. Das nächste Bild zeigt euch mal so einen Senfbaum. Mit freundlicher Genehmigung von Herrn Google. sehen. Mit dem Licht wahrscheinlich nicht so gut, aber jedenfalls.
Ihr müsst euch vorstellen, die ganze Leinwand, das ist alles Baum. Links, rechts, oben, unten, alles Baum. Und kommt. Ein beliebtes Ritual im City Church Gottesdienst ist, die Mikrofone zu wechseln. Irgendein Ritual muss man ja haben als Freikirche. Wir haben ja sonst keine so feste Liturgie. Okay. Also ihr seht diesen Senfbaum, sehr, sehr groß. Und der entsteht wirklich aus so einem ganz kleinen Senfkorn. Das ist schon erstaunlich, finde ich. Und das ist eine Sache, die nicht so schwer zu verstehen ist, wenn man weiß, um was Jesus redet. Wenn Jesus über Ackerbau redet, dann hätte ich so meine Schwierigkeiten, das zu verstehen, weil ich von Ackerbau einfach keinen blassen Schimmer habe. Ich bin zwar auf dem Dorf aufgewachsen, aber ich habe mit Landwirtschaft nicht viel am Hut gehabt. Meine Schwiegereltern waren Landwirte, aber ich habe, wie gesagt, mich da nie großartig eingearbeitet. Und wenn Jesus da was von Ackerbau erzählt, dann glaube ich einfach, dass es so ist, wie er sagt, aber ich kann es dann nachprüfen, weil es auch nicht mein tägliches Erleben ist. Aber die Beispiele, die Jesus gebracht hat, die sind lebensnah. Und deswegen, das ist so ein Charakteristikum von Gleichnissen. Ein Gleichnis beschreibt eine lebensnahe Situation für die Menschen, an die es gerichtet ist. Wenn ich jetzt hier über Ackerbau sprechen würde, ich weiß nicht, wie viele Leute von euch heute Landwirtschaft haben. Vielleicht kann man jemanden anheben, der heute noch Landwirtschaft hat. Wahrscheinlich niemand, ich sehe zumindest keinen. Vielleicht müssen wir heute Gleichnisse machen über das Internet oder über Versicherungsvertreter vielleicht oder irgendwie solche Sachen. Also die Gleichnisse Jesus sind lebensnah und sie sind leicht übertragbar. Das, was man liest, das kann man relativ leicht verstehen, wenn man das kennt, um was es geht. Wenn man weiß, wie klein ein Senfkorn ist und wie groß ein Senfbaum ist, dann kann man leicht verstehen, was Jesus meint, dass aus was Kleinem was Großes wird. Und die Leute haben auch früher selber Brot gebacken, deswegen wussten sie selber, was Sauerteig ist. Jetzt kann man sich fragen, warum sagt Jesus einmal, das Reich Gottes ist so wie ein Senfkorn und dann ist es aber wieder wie ein Sauerteig, oder manchmal hört man, gibt es noch andere Beispiele, wo das Reich Gottes ist wie, wenn man Fische fängt zum Beispiel. Das sind ja völlig unterschiedliche Dinge. Warum nennt Jesus so viele unterschiedliche Sachen, um das Gleiche zu beschreiben? Und ich denke, ein Grund dafür ist ganz einfach, dass man das, was er beschreiben will, diese Königsherrschaft Gottes, dass man die nicht mit einfachen Worten so beschreiben kann. Dass man nicht sagen kann, die, so wie im Fischer Weltalmanach zum Beispiel oder in irgendwelchen Lexika, die Königsherrschaft Gottes ist eine parlamentarische Monarchie, bei der ein König oben an der Spitze steht, dann gibt es ein Parlament mit 350 Sitzen, alle 4 Jahre wird gewählt, es gibt noch folgende Landesbezirke und so weiter, das kann man halt nicht so gut beschreiben. Man kann nicht das Grundgesetz beschreiben von dem Land oder von diesem Reich und man kann diese einzelnen Gesetze nicht so in einzelne Worte fassen. Und vor allem ist eine Sache ganz wichtig, man kann eben nicht mit einem Gleichnis das ganz Umfassende beschreiben. Deswegen braucht Jesus viele, viele verschiedene Bilder, um immer wieder das Gleiche zu beschreiben, um einfach immer wieder unterschiedliche Aspekte von dem deutlich zu machen, was er beschreiben will. Ich habe noch ein Gleichnis dabei. Es geht wieder. Jetzt geht es mal wirklich um Ackerbau, um einen Landwirt. In Markus 4 lesen wir das. Ich lese es auch vor. Zu dem versammelten Menschen sagte Jesus, mit der Königsherrschaft Gottes ist es wie mit einem Bauern und seiner Saat. Hat er gesät, so geht er nach Hause, legt sich nachts schlafen, steht morgens wieder auf und das viele Tage lang. Inzwischen geht die Saat auf und wächst, der Bauer weiß nicht wie. Ganz von selbst lässt der Boden die Pflanzen wachsen und Frucht bringen. Zuerst kommen die Halme, dann bilden sich die Ähren und schließlich füllen sie sich mit Körnern. Sobald das Korn reif ist, schickt der Bauer die Schnitter, denn es ist Zeit zum Ernten. Obwohl ich von Landwirtschaft keine Ahnung habe, finde ich das Gleichnis sehr schön. Und ich sage euch auch warum. Weil ich mich mit diesem Landwirt sehr gut identifizieren kann. Und das liegt einfach daran, dass der beschrieben wird, wie hat er gesät, so geht er nach Hause, legt sich nachts schlafen, steht morgens wieder auf. Und das viele Tage lang. Und das mache ich auch. Also das, was man eigentlich von dem Landwirt liest, ist, dass er vor allem sät und schläft und wieder aufsteht. Und was ich schön finde an dem Gleichnis ist, dass Jesus deutlich macht, dass der Landwirt selber jetzt gar nicht so wahnsinnig viel dazu tun kann, dass diese Frucht aufgeht. Sondern es steht extra da, die Frucht geht auf und die Halme wachsen und der Landwirt weiß noch nicht mal wie. Aber er weiß, dass es passiert und er guckt immer, wie weit es so ist. Und wenn es dann wirklich so weit ist, wenn das Korn reif ist, dann kommt er und schickt die Leute, die eben das Getreide schneiden und dann ernten. diese Rätsel oder Gleichnisse Gottes ist eigentlich auch nicht so sehr schwer zu verstehen, oder? Das Bild ist eindeutig, ein Landwirt sät, es wächst was und eines Tages muss man es ernten. Das Schöne finde ich eben, dass deutlich gemacht wird, dass der Landwirt nichts dazu tun kann, dass es wächst, sondern dass er eigentlich nur den Anfang machen kann, säen und danach dann die Ernte kommt. Und das dazwischen ist eine Sache, die nicht in seiner Hand liegt. Und es kommt ja oft genug vor, dass in anderen Ländern oder zum Teil auch hier immer wieder irgendwelche Katastrophen auftreten und dann die Bauern um ihre Ernte gebracht werden, um ihre Arbeit gebracht werden, weil man eben nicht festlegen kann, dass so viel Frucht aufgeht, wie man sich das vorher ausrechnet. Wir kommen jetzt dazu, dass Jesus ganz häufig in diesen Gleichnissen über das Reich Gottes spricht. Und ich möchte jetzt eigentlich gar nicht mehr so sehr über Gleichnisse sprechen. Es gibt unzählig viel Literatur, wie man Gleichnisse auszulegen hat. Es gibt unglaublich viele Bücher, in denen steht, was es für verschiedene Methoden gibt, solche Gleichnisse zu verstehen. Wie man diese Gleichnisse übertragen kann, was genau jetzt wörtlich gemeint ist und was nicht. Es gibt Leute, die unterscheiden zwischen Beispielgeschichten und Allegorien und Parabeln. Ich habe davon keine Ahnung. Ich lese die Gleichnisse durch und versuche einfach zu verstehen, was Jesus meint und versuche einfach das, was auf mein Leben passt oder so, wie ich es verstehe, einfach zu übertragen. Worauf ich jetzt einen größeren Schwerpunkt legen will, ist das Thema dieser Gleichnisse. Jesus spricht nämlich in fast allen Gleichnissen vom Reich Gottes oder von der Königherrschaft Gottes. Und darüber wollen wir uns jetzt mal ein bisschen Gedanken machen. Jesus ist ja auf die Welt gekommen, um ja, zum einen eben zu sterben, so wie wir das gesungen haben. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit er Schuld auf sich nimmt, die wir sonst tragen müssen und uns dadurch frei zu machen von dieser Schuld. Aber während der Zeit, wo er auf der Erde gewirkt hat, und zwar von seinem 30 Jahren Lebensalter ja nur 3 Jahre, in denen er tatsächlich öffentlich gesprochen hat, hat er unheimlich viel über diese herankommende Königsherrschaft gesprochen. Und das ist ziemlich das Erste, was wir schon lesen, als Jesus dann sein öffentliches Auftreten beginnt. Er wird getauft und nach der Taufe fängt er an zu predigen, dass das Reich Gottes jetzt nahe gekommen ist und dass man umkehren soll, dass was Neues anfängt. Tut Buße und glaubt an die, also tut Buße heißt, kehrt um, ändert euer Leben und glaubt an die gute Nachricht, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und diese Verkündigung vom Reich Gottes, das ist eigentlich der zentrale Teil der Verkündigung Jesu. Wenn wir über das lesen, was Jesus anderen Menschen weitergegeben hat, dann hat er ihnen überwiegend erklärt, wie diese Königsherrschaft Gottes aussieht. Und er hat ihnen nicht nur erklärt, wie das künftig sein wird, sondern er hat denen auch ganz praktische Taten folgen lassen. Wir lesen ganz am Anfang, dass Jesus Wasser zu Wein verwandelt hat, was schon ziemlich wunderbar ist und was manche Christen heute noch sehr erstaunt, dass das das erste Wunder ist, dass Jesus getan hat, Alkohol herzustellen. Und wir lesen danach von Krankenheilungen, wir lesen danach, dass Gott durch Jesus gewirkt hat, indem Jesus Menschen befreit hat von Gefangenschaften, von Besessenheit, heißt es in der Bibel, davon, dass das Unreine, das böse Geister, dass also Engel vom Teufel sozusagen, böse Engel, von Menschen Macht genommen haben, Besitz genommen haben und die Menschen dazu gebracht haben, Dinge zu tun, die sie selber gar nicht wollten. Und Jesus hat diese Menschen davon frei gemacht. Das heißt, er hat nicht nur gepredigt, sondern es ist auch was passiert. Und die Menschen konnten das wirklich sehen, dass dieses neue Reich, dass diese neue Herrschaft nicht nur irgendwas Theoretisches ist im Kopf, was man sich mal merken muss, weil das irgendwann mal passiert, sondern Jesus hat gesagt, das ist jetzt schon mitten unter euch. Das passiert jetzt. Es fängt jetzt an. Es ist noch nicht so groß, wie es mal sein wird. Die Senfkorn, das ist jetzt noch ganz klein und wird irgendwann sehr groß werden. Aber es ist jetzt schon da. Und jetzt muss man, jetzt sage ich vielleicht zum Hintergrund ein bisschen was. Die Juden haben sehr lange Zeit sich gewünscht, dass so ein Mann kommt, ein Mann Gottes, der ihnen die Botschaft von Gott ausrichtet, dass Gott jetzt sein Reich wieder installiert, dass Gott jetzt die Herrschaft übernimmt auf der Erde. Und zwar war das überwiegend motiviert dadurch, dass das Volk Israel in einem Land gelebt hat, das sehr, sehr, sehr lange Zeit besetzt war. Von unterschiedlichsten Weltmächten, die immer wieder in das Land eingefallen sind und Besitz genommen haben von dem Land, zum Teil Menschen auch gefangen genommen und verschleppt haben. Und zur ganz überwiegenden Zeit nach der Königsherrschaft Davids war das Land versklavt und besetzt. Und die Juden hatten eine Prophezeiung aus dem Alten Testament und viele Prophezeiungen, dass es einen Tag des Herrn geben wird, an dem der Herr, also an dem Gott Gericht üben wird über den Nationen und Israel wieder frei machen wird. Israel hatte Prophezeiungen, dass ein Nachkomme Davids irgendwann mal den Thron besteigen wird und dass diese Herrschaft ewig dauern wird. Und sie haben sich danach gesehnt, dass das endlich in Erfüllung kommt. Sie haben sich danach gesehnt, dass endlich dieser Mann auftritt, der die Herrschaft übernimmt, der zur Zeit Jesu dann aktuellerweise die Römer aus dem Land schmeißt und selbst die Herrschaft aufrichtet und sagt, das ist der Tag, an dem Gott zu euch sagt, ihr seid wieder frei, ich bin euer Herrscher und kein Land, keine Macht wird jemals mehr unser Volk und unseren Besitz wegnehmen und unser Land besetzen. Und diese Sehnsucht war unheimlich groß. Und vor und nach Jesus gab es unheimlich viele Menschen schon, die von sich selbst behauptet hätten, sie seien dieser Mensch Gottes, dieser Mann Gottes, der die Besatzer aus dem Weg räumt. Und es gab unheimlich viele Aufstände. Und wir lesen in der Geschichte des römischen Imperiums, dass es in keinem Landstrich so viele Putsche und Aufruhrversuche gab wie in Israel. Weil die Juden so davon überzeugt waren, dass eines Tages die Römer aus dem Land fliegen müssen und diese Besetzung aufhören muss. Die Juden sind als unheimlich aufmüpfiges Volk bekannt gewesen bei den Römern, weswegen in Rom auch unheimlich darauf gedrungen wurde, dass die Juden klein gehalten und unterdrückt und erniedrigt werden, damit eben nicht nochmal so ein Aufstand kommt. Und die Juden haben jetzt geglaubt, jetzt ist der Moment da, in dem Jesus dieses Reich wieder aufbaut. Und Jesus sagt, das Reich Gottes sieht anders aus. Das Reich Gottes ist nicht was, was wir jetzt sehen können. Es ist unter uns, aber es ist noch nicht da. Und die Juden hatten auch Prophezeiungen, was passieren würde, wenn dieses Reich aufgebaut wird. Und diese Zeichen waren diese Zeichen des Messias, die Zeichen des Gesalbten Gottes, die Zeichen des Mannes Gottes, der beweisen wird durch diese Taten, dass er derjenige ist, den Gott geschickt hat. Und wir wissen, dass bevor Jesus geboren wurde, Johannes der Täufer gelebt hat und auch kurz vor ihm geboren wurde und dann kurz vor seiner Wirkzeit ist Johannes der Täufer aufgetreten und hat das gepredigt in Judäa und hat gesagt, es wird ein Mann kommen, der wird die Herrschaft Gottes aufbauen, der wird das Lamm Gottes sein. Es wird ein Mann kommen, der ist der, auf den ihr wartet. Und deswegen haben die Leute darauf gewartet, dass es bald soweit ist. Und als sie Jesus dann gesehen haben und die Zeichen, die er tat, haben sie gedacht, das ist er bestimmt, der wird jetzt die Römer rausschmeißen. Und dann kam es so, dass Johannes der Täufer gefangen genommen wurde und Johannes einfach vom Gefängnis aus nochmal sicher gehen wollte, ist es denn tatsächlich so, dass Jesus derjenige ist, der der Messias sein soll von Gott. Und so schickt Johannes durch seine Freunde eine Botschaft zu Jesus, das lesen wir uns auch mal durch, das steht in Matthäus 11, und fragt Jesus, ob er denn jetzt wirklich der Messias ist. Matthäus 11, Vers 2, der Täufer Johannes hatte im Gefängnis von den Taten gehört, die Jesus als den versprochenen Retter auswiesen. Darum schickte er einige seiner Jünger zu ihm. Bist du wirklich der, der kommen soll? Bist du wirklich der, der kommen soll, ließ er fragen. Oder müssen wir auf einen anderen warten? Diese Sehnsucht von Johannes war so groß, dass er endlich jetzt diesen Beweis sieht, dass Jesus derjenige ist, der die Herrschaft aufbaut. Und Jesus hat ihm eine Antwort ausgerichtet. Und er sagt zu diesen Freunden von Johannes, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, das sind Menschen mit Hautkrankheiten, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die gute Nachricht verkündet. Freuen darf sich, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Und das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Jesus nimmt da eine Prophetie aus dem Alten Testament und antwortet Johannes auf die Frage, bist du der, auf den wir warten? Mit genau dieser Prophezeiung über den Messias. Im Alten Testament steht, wenn der Messias kommt, dann werden die Blinden sehend werden, dann werden Lahme gehen, dann werden Aussätzige heil und dann werden Gefangene frei. Und Jesus antwortet genau mit diesem Satz und damit hat er sich selbst als der Messias ausgewiesen für die Menschen, die an die Prophezeiungen, an diese Voraussagen geglaubt haben. Und das war die Botschaft von Jesus an Johannes. Wenn du diese Taten siehst, dann weißt du, dass ich derjenige bin, von dem prophezeit worden ist. Und das bedeutet, dass ich derjenige bin, der die Königsherrschaft aufrichten wird und mit meiner Verkündigung und meinen Taten geht's los. Das Reich Gottes ist also mit Jesus nicht in die Welt gekommen, nur durch die Verkündigung vom Reich Gottes, sondern auch durch die Zeichen, die Jesus getan hat, die Zeichen des Messias. Und jetzt war ja nicht nur Johannes einer, der drauf geguckt hat, was Jesus tut. Es waren ja unheimlich viele Menschen um ihn rum. Menschen, die ihn erwartet haben. Auch Menschen, die religiös sehr stark vorgebildet waren. Wir haben letzte Woche über die Pharisäer gehört. Menschen, die sich sehr gut in der Bibel ausgekannt haben. Und die auch diese Prophezeiungen alle kannten. aber die nicht wirklich glauben wollten, dass Jesus derjenige ist, der verheißen war als der Messias. Und ich möchte kurz auf zwei Sachen weitergeben. Aus der jüdischen Überlieferung zur damaligen Zeit haben die Juden geglaubt, es gibt bestimmte Dinge, die sind noch nie passiert, von denen haben wir noch nie gehört. Und wenn die Dinge passieren werden, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Messias da ist. Und eine dieser Dinge war zum Beispiel, dass Aussätzige geheilt werden. Dass Menschen, die Aussatz hatten, die Hautkrankheiten hatten und die als unrein galten, das heißt, sie durften auch nicht in den Tempel gehen, sie durften im Grunde mit anderen Leuten nichts zu tun haben, die mussten isoliert werden, dass solche Menschen gesund werden. Und wir lesen jetzt in der zeitlichen Abfolge erst von Johannes aus dem Gefängnis, der ja an Jesus geglaubt hat, dass er sich nochmal erkundigt, Jesus ist wirklich der, auf den wir warten. Und Jesus sagt, ja, ich bin's, weil du die Zeichen siehst, die prophezeit sind. Ein Kapitel später lesen wir dann, dass Jesus einen Menschen heilt, der tatsächlich aussätzig war. Wir lesen es im Kapitel 12, das habe ich jetzt nicht da stehen. Ab Vers 23, da brachten sie einen Mann zu Jesus. Das eine, der war blind stumm, und dann war es noch jemand, der war aussätzig. Ich finde jetzt gerade die Verse, aber es sind diese zwei Dinge jedenfalls, die in dem Kapitel passieren. Jesus heilt einen Mann, der eine Hautkrankheit hatte, und das war was noch nie vorher passiert ist, wovon die jüdischen Schriftgelehrten wussten, dass es noch nie jemand geschafft hat, einen Menschen von Aussatz zu heilen. Und die jüdischen Schriftgelehrten haben gesagt, wenn das jemand kann, dann ist er der Messias. Und das Zweite, was passiert ist in dem Kapitel, ist, Jesus heilt einen Menschen, der von einem unreinen Geist gefangen war, besessen war. Und nicht nur das, sondern dieser unreine Geist hat den Menschen dazu gebracht, dass er nicht mehr reden konnte. Und das war auch ein messianisches Zeichen damals in der jüdischen Tradition. Der Messias wird in der Lage sein, einen stummen Geist auszutreiben, einen Geist, der nicht sprechen kann. Das hat folgende Bewandtnis, ich will das nicht weiter ausführen, ich sage nur so zum Hintergrund. Die jüdischen Gelehrten und auch die Propheten damals und Männer Gottes konnten damals auch schon unreine Geister austreiben. Aber sie konnten das nur, wenn sie wussten, wie dieser unreine Geist heißt. Das heißt, sie sind auf diesen Mann oder auf die Frau zugegangen, die besessen waren, und haben gesagt, wie heißt du? Wie heißt der Geist, der in dir ist? Und der Geist hat seinen Namen gesagt, und daraufhin waren sie in der Lage, den Geist auszutreiben. Aber jemand, der stumm ist, der kann nicht sagen, wie der Geist in ihm heißt. Und deswegen war es für die Menschen unmöglich zu glauben, dass jemand, der stumm ist und besessen, geheilt werden kann. Und Jesus tut genau das im gleichen Kapitel. Damals brachten sie einen Mann zu Jesus, der war blind und stumm, weil er von einem bösen Geist besessen war. Und Jesus heilte ihn und er konnte wieder sprechen und sehen. Und die Menschen wussten, dass das ein Zeichen war, das eigentlich dem Messias vorherbestimmt oder vorher reserviert war. Und deswegen sagen die Menschen danach, wir lesen da, darüber geriet die Menge in große Erregung und alle fragten sich, ist er vielleicht der versprochene Sohn Davids? Ist er vielleicht der Nachkomme Davids, von dem prophezeit worden ist, dass er die Herrschaft aufrichten wird, der Gesalbte Gottes, der Messias? Und die Schriftgelehrten wussten das auch. Und wir lesen, dass die Pharisäer aus allen Gebieten Israels zusammengekommen sind, aus Judäa und aus Galiläa und aus Jerusalem, um darüber zu beraten, ob dieser Mensch denn vielleicht tatsächlich der Messias sein kann. Das heißt, Jesus hat zwei Dinge getan, die ihn ganz klar in der jüdischen Tradition und in der Geschichte des Volkes ausweisen als den Messias, als den Gesalbten Gottes. Und was passiert ist, ist, dass die Pharisäer zu ihm gekommen sind und gesagt haben, Herr, wenn du der Messias bist, dann wollen wir ein Zeichen von dir haben. Und da hat Jesus nicht gesagt, aber vielleicht hat er sich gedacht, was wollt ihr denn noch für Zeichen? Ich habe euch doch das bewiesen, nach eurer eigenen Tradition, nach eurem eigenen Glauben, dass ich der Messias sein muss. Und deswegen sagt er, ihr werdet kein Zeichen mehr bekommen, als nur das Zeichen Jonas. Nämlich, dass ich 3 Tage weg sein werde und dann wieder da sein werde. So wie Jona, der vom Walfisch verschluckt war und nach 3 Tagen wieder rauskam. Aber was da passiert ist, ist, dass Jesus sich ganz klar als Messias erwiesen hat und das Volk das immer noch nicht geglaubt hat. Und genau in dieser Situation fängt Gott, oder sagt Jesus dann, ist es offensichtlich der Wille Gottes, dass Jesus nicht mehr in klaren Worten zu diesem Volk spricht. Denn wir lesen, seit diesem Moment, wo er sich klar erwiesen hat als Messias, und selbst die Schriftgelehrten, die es genau wissen, das nicht geglaubt haben, dass er der Messias ist, ab dem Moment beginnt er nur noch in Gleichnissen mit ihm zu sprechen. Und die Jünger sind dann auch ein bisschen erstaunt, weil sie das noch gar nicht so mitgekriegt haben, dass Jesus jetzt nur noch so nebulös und in irgendwelchen Rätseln zu den Menschen spricht. Und die Jünger, Jesu fragen ihn dann ganz konkret, Herr, warum sprichst du denn nur noch in Gleichnissen? Und die Stelle wollen wir auch mal lesen, die ist dann in Matthäus 13, Vers 10. Die Jünger kamen zu Jesus und fragten, warum sprichst du in Gleichnissen, wenn du zu den Leuten redest? Und jetzt kommen nicht die ganzen Erklärungen, die ich vorhin genannt habe, weil wir eben viele Bilder brauchen, um die Königsherrschaft Gottes zu verstehen. Oder weil es am einfachsten ist, sich irgendwas vorzustellen, wenn man es mit alltäglichen Tätigkeiten verknüpft. Sondern Jesus sagt eine sehr interessante Antwort. Jesus sagt, euch hat Gott die Geheimnisse seines Planes erkennen lassen, nachdem er schon begonnen hat, seine Herrschaft in der Welt aufzurichten. Den anderen hat er diese Erkenntnis nicht gegeben. Das heißt, dass Jesus deswegen Gleichnisse benutzt, damit Menschen zwar hören, was er sagt, aber das nicht verstehen. Das Ziel Jesu ist offensichtlich, dass er den Menschen was sagt und dass diese Menschen das aber nicht verstehen sollen. Und er erklärt es auch. Aus diesem Grund rede ich in Gleichnissen, wenn ich zu ihnen spreche. Denn sie sehen zwar, aber erkennen nichts. Sie hören zwar, aber verstehen nichts. An ihnen erfüllt sich die Voraussage des Propheten Jesaja. Hört nur zu, ihr versteht doch nichts. Seht hin, so viel ihr wollt. Ihr erkennt doch nichts. Nächste Seite, denn dieses Volk ist im Innersten verstockt. Sie halten sich die Ohren zu und schließen die Augen, damit sie nur ja nicht sehen, hören und begreifen, sagt Gott. Sonst würden sie zu mir umkehren und ich könnte sie heilen. Ihr dagegen dürft euch freuen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Ich versichere euch, viele Propheten und Gerechte wollten sehen, was ihr jetzt seht, aber sie haben es nicht gesehen. Sie wollten hören, was ihr jetzt hört, aber sie haben es nicht gehört. Das heißt, Jesus redet in Gleichnissen über das Reich Gottes, damit Menschen zwar zuhören können, aber das nicht verstehen. Und das ist eine Folge von Unglaube. Das ist eine Folge davon, dass Jesus deutlich in ihr Leben getreten ist und ihnen deutlich gezeigt hat, dass er derjenige ist, der ihr Leben in Ordnung bringen kann, wenn sie an ihn glauben, dass er sie wieder zu Gott bringen kann. Aber die Folge davon, dass Menschen dauerhaft Gott ablehnen, und das Nicht-Glauben, was vor Augen ist, kann sein, dass wir anfangen, nicht mehr richtig hören zu können, dass wir anfangen, nicht mehr richtig sehen zu können, obwohl das, was wir sehen und hören, eigentlich ganz klar vor Augen liegt. Und das ist eine harte Botschaft, finde ich. Das Reich Gottes ist was man sich nicht so gut jetzt bildlich vorstellen kann, wenn man sagt, wo ist es? Jesus sagt auch mal, die werden fragen, wo, hier, und da wird es nicht sein. Sondern das Reich Gottes, das ist was man erlebt. Im Reich Gottes passiert was. Und Jesus hat es erwiesen. Jesus hat es gezeigt in den ersten Tagen, in den ersten Wochen seiner Verkündigung, dass da, wo er gewesen ist, da sind Menschen frei geworden. Da, wo er gewesen ist, sind Menschen, die blind waren, sehend geworden. Menschen, die nicht laufen konnten, konnten plötzlich aufstehen. Jesus sagt zu Menschen, die ihr Leben lang nicht laufen konnten, plötzlich steh auf, nimm dein Bett und geh. Und sie haben es gemacht. Das war unfassbar für die Menschen. Es war nicht nur was, wo sie gejubelt haben und gesagt haben, ja, wir freuen uns, sondern die Menschen sind teilweise in Entsetzen gefallen, weil sie gesagt haben, wie kann sowas passieren? Das Reich Gottes ist was, was durch Zeichen auch bekräftigt wird. Das Reich Gottes ist was, das nach anderen Gesetzmäßigkeiten funktioniert als die Welt, die wir kennen. Wir haben darüber schon gesprochen, wie Gott Herzen verändert, wie Menschen in der Lage sind, plötzlich Liebe zu empfinden, die vorher ein steinernes, ein kaltes Herz hatten, wie Menschen sich wieder versöhnen können mit anderen Menschen, obwohl sie jahrelang im Clinch lagen, obwohl sie sich nie in die Augen gucken konnten, kein Wort miteinander wechseln konnten. Wo Menschen in Familien wieder zusammenkommen, obwohl sie lange im Zwist waren. Wo Ehen wieder gesund werden, wo Ehen Spaltungen oder Trennungen wieder überwunden werden konnten und Menschen wieder glücklich miteinander sind, weil Gott eingegriffen hat. Da ist das Reich Gottes. Wo Menschen gesund werden, wo sie lange, lange krank und gebunden waren. Wo Menschen frei werden von Süchten, frei werden von Gewohnheiten, die sie krank machen, die sie tief halten, die sie dazu bringen, dass sie nur noch gebückt und traurig und belastet durch ihr Leben gehen können. Das Reich Gottes ist nicht nur was man predigt oder irgendwas, was verkündet wird, was irgendwann in der Zukunft mal sein wird, sondern das Reich Gottes ist was wir heute erleben können. Wie reagieren wir darauf, wenn wir das hören? Die Frage ist, wie reagieren wir darauf, dass Jesus uns aufruft, ihm zu glauben, ihm nachzufolgen? Sind wir welche, die sagen, naja, Jesus, wir haben schon gemerkt, dass es dich irgendwie gibt, oder wir sehen an Menschen vielleicht, dass du andere Menschen verändern kannst, aber also ich brauche irgendwie da auch Sicherheit, oder ich will jetzt einfach nochmal von dir wissen, ist es denn wirklich so, dass ich jetzt mit dir zu tun haben muss, ist es denn wirklich so, dass ich die Herrschaft über mein Leben, also die Entscheidung, was ich jetzt will und was ich nicht will, was ich tue und was ich nicht tue, dass ich das komplett aufgeben muss, oder kann ich nicht einfach ab und zu ein paar Tage reservieren, in denen ich gemeinnützige Arbeiten tue oder irgendwie gute, mir vornehmen, gut und nett zu sein und ansonsten halt das zu tun, was ich für richtig halte. Wie reagieren wir darauf, dass Jesus zu uns heute sagt, wenn du möchtest, kannst du das Reich Gottes erleben. Du kannst ein Teil des Reiches Gottes werden, wenn du dich auf mich einlässt, wenn du mit mir zu tun haben möchtest, wenn du glaubst, dass ich derjenige bin, der dein Leben in Ordnung bringen kann. Und wenn du Teil werden willst von diesem Senfbaum, der ganz klein mit dem Korn begonnen hat und sehr, sehr, sehr groß werden wird. Jesus sagt manchmal nach Gleichnissen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und ich denke, er meint genau das, solange du noch verstehst, um was es da geht, solange du dich noch nicht vollständig davon abgeschottet hast und gesagt hast, das interessiert mich überhaupt nicht, das ist nichts, was mit meinem Leben zu tun haben soll, ich will davon nichts mehr hören. Solange du noch drüber nachdenkst, ist es was mit meinem Leben zu tun haben könnte. Solange du noch hörst, solange hör zu, solange denk drüber nach. Da gibt es auch ein berühmtes Gleichnis, das kennt vielleicht ganz viele von demjenigen, der sein Haus auf diesen Felsen baut. Das steht in Matthäus 7. Das wird hier auch eingeblendet, ich lese das nochmal vor. Wer zu mir kommt und meine Worte hört und sich danach richtet, ich werde euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und dabei tief grub und die Fundamente auf Felsgrund legte. Als das Hochwasser kam, prallten die Fluten gegen das Haus, aber es blieb stehen, weil es so fest gebaut war. Und ich kenne Menschen, die in ihrem Leben unheimlich zerbrechlich waren, die unheimlich ängstlich waren. Menschen, die bei jeder größeren Herausforderung zusammengebrochen sind und gesagt haben, ich schaff's nicht, ich habe nicht genug Kraft, diese Situation zu durchstehen. Die nächtelang geweint haben, weil sie nicht mit der Situation zurechtgekommen sind, in der sie gelebt haben. Und diese Menschen haben Gott kennengelernt und Gott hat ihnen so eine Sicherheit, wie so ein Feld sozusagen gegeben, wo sie sich draufstellen können, wo sie sagen können, ich weiß, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Und egal, was mir da draußen passiert, das kann mir nichts anhaben. Ich stehe fest auf meinem Fundament und auch wenn die Wellen kommen und auch wenn die Flut kommt, das kann mir nichts anhaben, weil da, wo ich draufstehe, das ist der ewige Fels. Das ist der Gott, der länger hält und der länger seine Gebote, seine Verheißungen und Versprechungen hält, als diese ganzen Angriffe dauern können. Und seitdem sind diese Menschen wirklich gefestigte und selbstbewusste und fröhliche Menschen, weil sie sagen, es gibt immer noch Dinge, die mich angreifen und es gibt Situationen, die mich traurig machen. Aber ich bin immer am Boden zerstört, weil ich habe jemanden, der mich aufrichtet, ich habe jemanden, auf dem ich feststehe. Und ich glaube, dass wir sowas erleben können, wenn wir Jesus in unser Leben lassen. Und ich glaube, dass wir dem nachkommen sollten, was Jesus hier sagt, wer zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut. Darum geht's. Das ist derjenige, der auf Fels steht. Das Gleichnis ist, glaube ich, auch gut zu verstehen, weil Häuser bauen tut man ja heute auch noch und das Fundament muss immer noch fest sein. Ich glaube, es gibt in Würzburg ja auch einige Gegenden, in denen das Fundament ganz so wahnsinnig toll ist, oder? Wo Sand im Untergrund ist und wo auch immer wieder in der Sandauer, glaube ich, ne? Das sagt dann irgendwie die Erde, aber wir wissen, wie wichtig das ist, dass man auf dem Fundament steht. Das ist eine Sache, die wir heute noch verstehen können. Es geht aber auch darum, dass wir nicht nur einfach abstrakt glauben, dass es irgendwann so einen Zeitpunkt geben wird, an dem dieses Reich besteht und wo das dann irgendwann mal so sein wird, sondern wenn du dich nach diesem Reich sehnst, nach dieser Königsherrschaft Gottes, in der diese anderen Regeln sind, ich glaube, dann kann man es auch erleben. Und ich glaube, dass das heute passiert, wo Gott in Leben eingreift, dass da wirklich Blinde sehend werden können. Wir haben vor 2 Wochen ein Zeugnis gehört von der Christine Teschke, die uns erzählt hat, dass sie dabei war und gebetet hat für einen Mann, der sehend geworden ist, der lange, lange, lange Zeit nichts gesehen hat. Und einfach durch Gebet in einer Diskothek, stellt euch das mal vor, im ungöttlichen Ort, ist für ihn gebetet worden und er hat wieder sehen können. Nach einiger Zeit, nach einigen Stunden hat er gemerkt, wie er langsam sein Gegenüber erkennt, er ist schemenhaft und dann immer deutlicher. Da wo Gott ins Leben eingreift, da können unglaubliche Dinge passieren. Und ich bin überzeugt, dass das heute auch noch passiert und ich weiß, dass ich habe es selber erlebt und ich kenne Menschen, die das erlebt haben. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich davon höre, dass wieder sowas passiert ist. Dass jemand Gott vertraut hat und dass dadurch sein Leben sich so stark verändert hat. Und es ist was uns schließlich auch verheißen ist. Das ist der letzte Satz im Markus-Evangelium, in dem wir lesen, dass Jesus die Jünger aussendet und sagt, geht in die ganze Welt und erzählt davon, dass die Königsherrschaft Gottes irgendwann anfangen wird. In dem Moment nämlich, wo die Menschen sich Gott nahen und wo Gott in ihrem Leben wirksam wird. Da beginnt die Königsherrschaft Gottes. Und was wir dann lesen können in Markus 16, das ist auch nochmal eingeblendet, die Jünger gingen hin und verkündeten überall die gute Nachricht und der Herr half ihnen dabei und bekräftigte die Botschaft durch die Wunder, die er geschehen ließ. Und ich glaube, dass das heute noch passiert und ich weiß es. Und ich möchte jetzt bitten, dass die Band nach vorne kommt und während der Zeit, wo die Band jetzt spielt, möchte ich euch einladen, das haben wir jetzt vielleicht noch nicht so häufig gemacht, aber vielleicht kann sich jemand überwinden, wenn jemand das in seinem Leben erlebt hat, wo er von irgendwas frei geworden ist oder wo Gott in sein Leben so eingegriffen hat, dass eine wunderbare Sache passiert ist, dann kommt einfach während des Liedes nach vorne zu mir, wir sprechen da kurz drüber und vielleicht könnt ihr in ein, zwei Sätzen kurz das den anderen weitergeben. Einfach, das geht nicht darum, dass man sich jetzt blamiert vor Menschen, es geht einfach darum, dass wir das öffentlich machen, dass es einen Grund zur Freude gibt, weil Gott heute noch ins Leben der Menschen genauso eingreift, wie das vor 2000 Jahren war. Ich weiß, dass es passiert und ich weiß und ich habe auch ein, zwei Leute gebeten, von denen ich das weiß, dass sie kurz was dazu sagen. Aber jeder, der irgendwas da mitgeben möchte, der kommt einfach nach vorne kurz während des Liedes und sag mir kurz Bescheid und dann können wir das einfach ein bisschen zusammenfassen und weitersagen, damit Menschen, die das vielleicht noch nie erlebt haben, Vertrauen fassen, dass Gott heute noch mächtig ist und dass die Königsherrschaft Gottes da anfängt, wo wir Jesus in unser Leben lassen.